Buchpräsentation zu meinem Buch Deutschpop Hals Maul für eine Ästhetik der Verkrampfung. Ich stehe heute ein bisschen nackt vor euch da, weil das Buch gibt's noch gar nicht. Das ist natürlich ein Running Gag beim Ventil Verlag und natürlich auch bei mir ein Running Gag. Es ist aber schon in der Druckerei und es soll in 1-2 Wochen wirklich ausgeliefert werden. Wenn jemand sehr interessiert ist, kann er nachher oder sie nachher zu mir kommen und dann notiere ich mir das und schicke das Buch portofrei bei Erscheinen zu. Der Vorteil, den ich davon habe, ist, dass ich aus diesem Buch nicht lesen muss, was eh langweilig wäre, sondern weil ich hab's ja noch nicht, sondern ich kann einfach sozusagen meine wesentlichen Thesen, die ich dort entwickelt habe, mal zusammenfassen. Ich hoffe, ich schaffe das in der mir zur Verfügung gestellten Zeit. Wenn nicht, muss ich euch bitten, mich zu stoppen, denn wie alle linken Männer höre ich mich natürlich gerne selber reden und vergesse dabei oft die Zeit. Ja, worum geht's in diesem Buch? In diesem Buch geht's, das ist übrigens auch nicht das Cover, ich habe irgendwie vergessen, das Cover in meine PowerPoint einzubinden. Das ist einfach nur ein Bild, das am Anfang der PowerPoint steht. Egal. In meinem Buch geht's um etwas, was ich Pop-Deutschland nennen möchte. Und damit meine ich nicht so sehr, mit diesem Deutschpop meine ich nicht so sehr den Rechtsrock, über den wir, glaube ich, alle Bescheid wissen, sondern ich meine quasi einen anderen Vorgang, der aber dem Rechtsrock natürlich zuspielt. Ich meine die Renationalisierung durch Popkultur, die wir zurzeit und schon seit vielen Jahren gewärtigen müssen, in deren Rahmen sich auch die Bedeutung von Popkultur in Deutschland verändert hat. Wichtig, dass das passieren konnte, dass ich diese Veränderung einstellen konnte, war, dass es eine Veränderung im Überbau sozusagen gegeben hat. Denn Popkultur in Deutschland hatte sehr lange Zeit einen sehr mächtigen, einen sehr machtvollen Schutzherrn, nämlich Helmut Kohl. Helmut Kohl hat 16 Jahre lang die fundamentale und offizielle Weltentrennung von Popkultur und offizieller deutscher Politik verkörpert, aber dummerweise wurde er dann 1998 aus Gründen einer deutschen Imagekorrektur abgewählt und durch eine neue politische herrschende Klasse, durch eine neue herrschende Klasse ersetzt, die selber schon bereits eine amtliche Pop-Sozialisation durchlaufen hatte. Also so Leute wie Claudia Roth und so, ne, die mal Managerin von Tonsteine Scherben. Wir kennen diese Facts alle, glaube ich. Und diese neue herrschende Klasse, die popsozialisiert war, hat dann auch sofort als eine ihrer ersten Maßnahmen quasi Pop als Staatsräson auf die Agenda gesetzt, auf die politische Agenda. Und zwar als ein Medium der deutschen Außendarstellung, ne? Weil Popkultur natürlich einen Schlussstrich symbolisiert unter die schlimme deutsche Vergangenheit. Etwas, woran die bürgerlichen Parteien ja schon sehr lange gearbeitet haben. Die FDP Wahl, wie man auf einem ihrer ersten Wahlplakate hier schön sehen kann, Schluss mit Entnazifizierung, Entrechtung und Entmündigung. Dann war es natürlich auch möglich, durch Popkultur quasi die Kulturnation Deutschland einfach mal neu zu erfinden, nämlich als Popkulturnation. Und auf diese Weise konnte man dann auch sich sozusagen einen Relaunch der nationalen Identität als Pop-Identität, als deutsche Pop-Identität machen. Nach innen war Popkultur genauso wichtig im rot-grünen Setting, weil Popkultur eigentlich der optimale gesellschaftliche Kit war zu dieser Zeit und immer noch ist eigentlich, weil Popkultur natürlich Unterschiede überbrückt, Unterschiede zwischen den Klassen, zwischen den Generationen und natürlich den auch besonders wichtigen Unterschied zwischen Ost und West. Denn sowohl Menschen in Ostdeutschland als auch in Westdeutschland waren wie Pop sozialisiert und damit wurde Pop in dieser neuen deutschen Familienaufstellung gewissermaßen sowas wie der kleinste gemeinsame Nenner, das, was alle irgendwie angeht, was alle irgendwie, es gibt ja niemand mehr, der nicht Pop sozialisiert ist, außer vielleicht ganz hinten im Altersheim mag es noch jemand geben, aber ansonsten sind ja alle Menschen, die man heute so treffen kann, irgendwie Pop sozialisiert worden. Dann natürlich war Popkultur auch wichtig als Integrationsangebot und als Integrationsmaßnahme, weil zum Beispiel diese ganzen deutschen Popkulturschaffenden, die vorher sozusagen alle so in der Peripherie rumgewurstelt haben, durften sich erstmals in ihrem Leben gebraucht fühlen für eine nationale Sache. Das waren dann Typen wie Heinz-Rudolf Kunze natürlich oder auch Gunter Gabriel. Sie alle haben sich sofort freiwillig zum Pop-Volkssturm, wenn man so sagen will, gemeldet, wo sie dann auch Lehraufträge bekommen haben, Podien, Pöstchen, also die neue deutsche Pop-Volksgemeinschaft war wie jede Volksgemeinschaft natürlich nach dem Win-Win-Prinzip organisiert. Ne? Und jeder, der sozusagen, um Tim Renner zu zitieren, jeder, der bereit war, am deutschen Pop-Bewusstsein mitzuarbeiten, wurde auch von der deutschen Pop-Gesellschaft berücksichtigt. An diesem Punkt hat dann eigentlich nur noch eine Sache gefehlt, um die Sache, um diese Popnation ins Rollen zu bringen, und es war eben eine Familiengeschichte. Die deutsche Popfamilie hat eine Familiengeschichte gebraucht. Auch das wurde sofort angegangen. Schon 1999 kam der WDR mit einer 12-teiligen Sendereihe raus. Pop 2000 hieß die, in der sozusagen die deutsche Popgeschichte von den Anfängen bis in die Gegenwart erzählt wurde. Und das wurde auch wirklich als Familiengeschichte gewissermaßen erzählt, weil es dabei ständig um Emotionen ging, wie in jeder Familiengeschichte, um Zerwürfnisse, die mal stattgefunden haben, um Versöhnungen, die dann stattfinden konnten, und natürlich auch typisch für die deutsche Popfamilie, natürlich ging es in dieser Reihe Pop 2000 auch um die, ich will mal sagen, etwas zurückgebliebene kleine Popschwester aus dem Osten. Die wurde da auch mit rein integriert, durfte auch dabei sein, obwohl sie ja nicht viel anzubieten hatte außer den Pudis und einem Walter Ulbricht-Zitat. Aber trotzdem musste die natürlich auch damit rein verwurstet werden, damit am Ende eine einheitliche und zusammenhängende deutsche Popgeschichte herauskommen kann, die erzählt wird aus der entspannten Rückschau-Perspektive eines Familientreffens, wo sich die Leute wieder begegnen und alle haben sozusagen ihre alten Konflikte beigelegt, alle können stolz auf das, was sie erreicht haben für Deutschland und für den deutschen Pop zurückblicken. So funktioniert diese Sendereihe, und natürlich ist es damit nicht getan, sondern dieses Projekt wurde danach immer wieder nochmal in der einen oder anderen Form aufgelegt. Kurz nach Pop 2000 kam der Musikexpress mit diesem Buch raus, Made in Germany, die 100 besten deutschen Platten. Also auch ein unglaublich edles Coffee-Table-Objekt. Mittlerweile, ich habe neulich das Bild bei Amazon rausgegoogelt und gesehen, oh, das kostet mittlerweile 80 Euro. Also es ist tatsächlich eine Rarität. Ach du Scheiße. Und das Buch ist sozusagen total edel aufgemacht. Gittercover, viele Farbfotos und so weiter. Also richtig schick gemacht. Und in diesem Buch werden halt sozusagen das, was als die 100 wichtigsten deutschen oder 100 besten deutschen Platten behauptet wird, so nach dem beliebten Countdown-Prinzip runtererzählt, von 100 auf 1. Und zwar unterschiedslos, egal um welche Spielart von Popmusik es sich handelt. Die unterschiedlichsten ästhetischen Modelle wurden zusammengeschmissen, obwohl dazwischen ja eigentlich Welten liegen. Also man sieht schon hier, ich weiß nicht, kann man es lesen? Ich glaube, das geht in dem, also man sieht ja die Cover doch ein bisschen, Neubauten, Can, Fanta 4, Blumenfeld, Udo Lindenberg und so weiter, Maus on Mars, also die alle gehören quasi zu den 100 besten deutschen Platten. Und ihr könnt euch vielleicht denken, oder habt ihr eine Idee, was wohl auf Platz 1 gestanden haben wird? Welche Platte wird wohl Platz 1 belegt haben? Irgendwelche Vorschläge? Nein. Was, Otto Waalkes? Autobahn, natürlich. Platz 1 ist natürlich Autobahn. Und das ist natürlich, das legt natürlich die Vermutung nahe, dass da bestimmte Sachen, also es wurde angeblich von einer 30-köpfigen Jury zusammengestellt, aber ich habe die Vermutung, dass da bestimmte Sachen einfach gesetzt waren. Gesetzt war sicher, dass sozusagen die Ostrock-Quote, die es da gibt, also bei diesen 100 besten deutschen Platten ist dann auch Karat als höchste Ostrock-Notierung auf Platz 72 dabei, obwohl sicherlich keine Karat-Platte zu den besten 100 deutschen Platten gehören kann, rein ästhetisch. Und natürlich war auch gesetzt, dass das Autobahn auf Platz 1 stehen muss, weil Autobahn hat der Welt eine deutsche Erfolgsgeschichte verkauft. Das ist die einzige deutsche Platte, die wirklich weltweit Anerkennung gefunden hat. Und es gibt natürlich Gelegenheit dann anlässlich dieses Platz 1, es gibt zu jeder Platte dann so einen kurzen Text, und in dem Text zur Autobahn wird dann natürlich davon gesprochen, das ist die Geburtsstunde des Technopop, der natürlich in Deutschland stattgefunden hat, wo sonst. Der Technopop wurde in Deutschland erfunden, das ist ganz wichtig in diesem Buch, was die Deutschen alles erfunden haben. Es gibt da auch so völlig dubiose und bizarre Sätze drinnen, wie, also mein Lieblingssatz ist, dass Can, Tangerine Dream und Kraftwerk natürlich auch die Basis für alles gebildet hätten, was sich später New Wave oder Post-Rock, Techno oder Ambient nennen wird. Das ist natürlich eine ziemlich kühne Behauptung, und ich würde das sogar als eine Form der deutschen Pop-Kolonialpolitik bezeichnen, weil mit Kraftwerk vor allem es natürlich möglich wird, deutsche Kolonien in der Popgeschichte zu bilden, ne? Das ist vor allem, bei Kraftwerk wird es ja immer wieder gesagt, bis zum Erbrechen, Techno und Hip-Hop hätte es ohne Kraftwerk nicht gegeben. Völliger Bullshit natürlich, aber das wird immer wieder gesagt. Und damit werden Techno und Hip-Hop natürlich zum deutschen Einflussbereich erklärt, gewissermaßen. Und es läuft dann unterschwellig immer so eine Behauptung mit, die man so übersetzen könnte, dass quasi Techno und Hip-Hop ohne Kraftwerk und ohne uns Deutsche eigentlich immer noch Dixieland wären. So funktioniert diese Behauptung. Und einer meiner anderen Lieblingssätze aus diesem Buch ist der hier. Auf der Suche nach kultureller Identität darf, kann oder muss man sich eben auch zu deutscher Musik bekennen. Und bekennen ist dann auch noch kursiviert. Also das ist sozusagen der Auftrag, den sich dieses Buch selber gibt, sich zu deutscher Musik zu bekennen, bekennen zu müssen sozusagen. Auf der Suche nach kultureller Identität, als ob das nötig wäre. Wichtig an all diesen Platten ist quasi immer nur ihr Herstellerhinweis. Made in Germany. Diese Platte ist in Deutschland gemacht worden. Das ist das, was zählt. Und das ist auch ein weiterer Wesenszug, der mir an diesem deutschen Pop-Burgfrieden, wenn man so nennen will, aufgefallen ist. Es sind keine individuellen Zugänge von Bands mehr erkennbar. Es sind nur noch deutsche Beiträge zur Popgeschichte erkennbar. Das bringt besonders gut eine Samplerreihe des besonders ekligen Deutschpop-Labels Tapete Records auf den Punkt. Die kennt ihr vielleicht für die Produktion von so furchtbaren Bands wie Samba und sowas. Und die haben so eine Samplerreihe gemacht, die, glaube ich, sechsteilig mittlerweile ist, mit dem schönen Titel Müssen alle mit. Ne? Also alle müssen mit. Da werden sozusagen die Vorläufer des heutigen Deutschpops aus der Hamburger Schule neben den heutigen Deutschpop gestellt. Und die Cover sind immer so Vintage-Schnappschüsse von Familienausflügen oder von Kegelfahrten oder von Trampfahrten und so. Also es ist quasi ein großer Familienausflug, der hier entworfen wird. Ja, und damit sieht man vielleicht oder auch nicht, dass diese identitäre Erzählung von der deutschen Popkultur mittlerweile dermaßen hegemonial geworden ist, dass die Halbwahrheiten und die Ungenauigkeiten und die Lügen, aus denen sie sich zusammensetzt, immer weiter und weiter verarbeitet werden. Verarbeitet zu Waschzetteln, zu Dissertationen, zu Ausstellungen und so weiter. Und deswegen dachte ich mir, es ist wirklich Zeit, dass jemand mal Gegenmythen in Anschlag bringt. Deswegen habe ich mich hingesetzt und habe versucht, eine andere, eine in Anführungszeichen antideutsche Popgeschichte zu entwerfen. Die ist natürlich genauso konstruiert wie die offizielle deutsche Popgeschichte. Das stimmt alles nicht unbedingt, was ich da schreibe. Aber mir ging es nicht darum, die wirkliche Wahrheit über deutsche Popkultur hervorzukehren, sondern eine strategisch andere Wahrheit als die offizielle hegemoniale Wahrheit mal in Umlauf zu bringen. Und auf der B-Ebene wollte ich dann auch noch den vielleicht wirklich wichtigsten deutschen Beitrag zur Popkultur ein bisschen abfeiern. Den würde ich nämlich als die Verkrampfung bezeichnen. Die Verkrampfung ist sozusagen der deutsche Beitrag zur Popgeschichte. Die Verkrampfung der deutschen Popkultur, die ihr bestes und wichtigstes Merkmal lange Zeit war, speist sich aus dem Glück einer verlorenen Identität und aus der Entwurzelung als einer Form der zivilisatorischen Errungenschaft. Meine These zur Popkultur in Deutschland ist, dass Popkultur eigentlich Re-Edutainment ist. Also, dass die eigentliche Stunde Null in Deutschland mit dem Erscheinen der Popkultur beginnt. Und zwar deswegen, weil deutsche Nachkriegsjugendliche von Popkultur oder durch Popkultur in die Lage kamen, endlich ihre deutschen Wurzeln abzuschneiden, sich von dem Deutschen, das sozusagen über sie verhängt war, zu befreien, undeutsch zu werden, nicht mehr deutsch sein zu müssen. Und die Entwurzelung, in der sie aufgewachsen sind, denn die Nachkriegsdeutschen waren ja alle entwurzelt insofern, weil das, woran sie 5 Jahre, 10 Jahre vorher noch geglaubt haben, wofür sie sterben wollten, war ja plötzlich nicht mehr ihr historischer Auftrag, sondern es war als das größte Verbrechen in der Menschheitsgeschichte gebrandmarkt worden. Und das war natürlich ein großer deutscher Identitätsverlust. Ne? Alles, was wir gemacht haben, war eigentlich falsch, scheiße. Wie verhalten wir uns jetzt dazu? Und diese Entwurzelung, mit der deutsche Jugendliche im Nachkrieg aufgewachsen sind und die vielleicht sogar durchaus ein Problem für sie war, hat durch Popkultur eine positive Interpretationsfolie erhalten. Und zwar insofern, weil Popkultur in meiner Lesart immer eine migrantische Kulturform ist. Popkultur entsteht da, wo Menschen in Bewegung geraten, woanders hinkommen, aufeinandertreffen, im Schmelztiegel Amerika und so weiter und so fort. Und die Entwurzelung gehört eigentlich von vornherein zum Lieferumfang der Popkultur, kann man vielleicht sagen. Deutsche Jugendliche jedenfalls hatten aus internationaler Popkultur, die sie rezipiert haben, dann plötzlich ganz andere Perspektiven, andere kulturelle Horizonte. Sie hatten konnten ihren Blick woanders hinrichten, sie konnten sich woanders hinträumen, sie hatten Sehnsuchtsorte, die wo ganz anders lagen, wo sie eigentlich auch nicht so unmittelbar hingehen konnten, aber von denen sie träumen konnten und in denen sie ihrer deutschen Umgebung entfliehen konnten. Sie hatten also eine andere Welt als die, die ihnen per Herkunft oder per Identität verordnet war. Ne? Und sie haben von Popkultur gelernt, dass es etwas Besseres als das Deutsche gibt, ne? Etwas Besseres als die deutsche Kultur. Insofern würde ich sagen, Popkultur ist gewissermaßen im Nachkriegsdeutschland eine exterritoriale Zone, ein Raum außerhalb der gesellschaftlichen Ordnung, ein Ort, wo man Zuflucht nehmen kann. Und wenn man das Ganze sozusagen auf einen griffigen Werbeclaim für Popkultur bringen will, kann man sagen, Popkultur ist Volksverrat im Snackformat. Man kann sich so eine Platte anhören und für die Dauer dieser Platte ist man nicht mehr Bestandteil dieses Volkes oder kann das zumindest so sich vorstellen. Auch wichtig war natürlich, dass die deutschen Kids plötzlich einen neuen Körper bekommen haben durch Popkultur. Ein Körper, der nicht mehr der Körper ist, den ihnen die Volksgemeinschaft überstülpt. Denn die Volksgemeinschaft will ja den jugendlichen Körper ganz für sich alleine haben. Ne? Also in der Volksgemeinschaft ist es so, der jugendliche Körper muss dienen. Die Jugend dient dem Führer. Der jugendliche Körper ist ein Rohstoff, der für den Endsieg verbraucht wird, indem man ihn Altpapier sammeln schickt für den Endsieg. Und in der Popkultur ist aber plötzlich ein neuer Körper präsent in Popsongs, in Filmen und so weiter. Ein Körper, der nur demjenigen gehört, dem er eben gehört, also seinem Träger oder seiner Trägerin. Das ist auch so eine relativ wichtige Botschaft der frühen Popkultur in Deutschland gewesen. Nicht nur in Deutschland, aber hier eben besonders wirksam. Gut, ich spreche 60er Jahre, in den 60er Jahren entsteht quasi in Deutschland erstmal eine umtriebige, weitläufige Bandszene. Deutsche Beatbands betreten die Bühne. Und die wichtigste Eigenschaft dieser deutschen Beatbands war eigentlich gewesen, dass sie Kopien waren. Sie waren Imitationen von angloamerikanischen Beatbands. Ne? Also die angloamerikanischen Beatbands haben deutsche Jugendliche dazu angeregt, selber Beatbands zu gründen, und zwar nach den Originalbauplänen der Beatles, der Stones, der Kings, der Animals, whoever. Und für diese Beatbands war Eigenständigkeit, also das, was heute der deutschen Popkultur immer zugeschrieben werden muss, diese Eigenständigkeit war überhaupt kein Wert. Das hat sie überhaupt nicht interessiert, eigenständig sein zu wollen. Die beste deutsche Beatband war die, die die Vorbilder am besten, am nähesten, am tightesten kopieren konnte. Deswegen gab es ja auch alle diese Wettbewerbe, wo damals nach den deutschen Beatles gesucht wurde. Und wo sich alle möglichen Bands beworben haben. Und die Band, die am Beatles-artigsten gespielt hat, wurde halt dann am Ende des Abends prämiert. Genauso wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass als diese Bands dann angefangen haben, auch eigene Songs zu schreiben und nicht nur die Songs ihrer Vorbilder nachzusingen, haben sie das natürlich meistens auf Englisch getan. Sie haben es aber natürlich nicht in einem korrekten Englisch getan, sondern in einem Kunstenglisch, das sie selbst erfunden haben, wo es vor allem darum ging, den Klang dieser englischen Popsongs, dieser englischen Beatsongs irgendwie nachzuahmen und nicht irgendwie sinnvoll irgendwas zu erzählen oder so oder grammatisch richtig irgendwas zu erzählen, sondern es sollte sich einfach anhören wie Beatmusik. Das war die oberste Maxime. Also es ging nicht darum, natürlich zu singen, sondern sozusagen abgeleitet zu singen und in fremden Zungen zu sprechen, weil man von fremden Geistern besessen ist. Und diesen Umstand, den sieht man besonders schön bei einer Sampler-Reihe, die in den letzten 10 Jahren, glaube ich, versucht hat, diesen ganzen Wahnsinn einzusammeln, was damals eben in Deutschland an Beatplatten produziert wurde, die niemand kennt und die alle sauteuer sind im Original, weil die alle obskur geblieben sind. Und diese Sampler-Reihe hat den schönen Titel Pre-Crowd Pandemonium, um eben zum Ausdruck zu bringen, es geht hier um ein Pandemonium, um fremde Geister, die diese deutschen Jugendlichen gefahren sind. Das sieht man dann auch, also sie haben ja dann auch quasi die Texte, die sie geschrieben haben, waren dann Texte, in denen sie so getan haben, als wären sie Jugendliche aus Liverpool, in denen sie sich in das Liverpool der Beatles oder so imaginiert haben und nicht über ihre eigene Umgebung gesungen haben. Und man sieht es dann sehr schön an den Namen, die sie sich gegeben haben. Die hießen dann zum Beispiel The Kentuckys Und auf dieser Single von The Kentucky ist auch sehr schön der Titel $5 and a Saturday Night. Also es geht um das Problem, es ist Samstagnacht und man hat nur noch $5. Darüber singen eben deutsche Beatbands, über dieses Problem, das sie sich so vorstellen. Oder es gibt die Mersey Five. Mersey ist ja der Fluss aus Liverpool. Und so, das sind so typische deutsche Beatband-Namen gewesen. Ne? Also immer der Bezug auf das Fremde, auf diesen fremden Sehnsuchtshorizont, auf das andere. Deswegen würde ich sagen, die Art und Weise, wie sie sich selbst verwirklicht haben als Beatbands, lässt sich vielleicht am besten beschreiben als eine Selbstverwirklichung zweiter Ordnung. Also sie haben sozusagen ein Selbst verwirklicht, das sie sich bei John, Paul, George, Ringo oder so ähnlich geborgt haben. Sie haben nicht ihr eigenes Selbst, sondern das fremde Selbst, das sie aus Beat-Texten kannten, aus Beat-Songs kannten, verwirklicht und das natürlich immer nur als schlechte Kopien. Also sie wussten natürlich immer, wir sind ja nur eine schlechte Kopie des Originals, aber das macht uns überhaupt nichts aus, weil in diesem schlechten Kopiesein ja eine besondere ästhetische Qualität begründet liegt. Diese ästhetische Qualität hat Dietrich Dietrichs immer versucht herauszuarbeiten und hat dann geschrieben, das Beste an bundesdeutscher Popmusik war ihre Sekundarität, ihr Bezug nehmen, imitieren, fixiert sein auf angloamerikanische Vorbilder. Das heißt, die Imitation, die diese Bands umgetrieben hat, die Idee, wir imitieren jetzt etwas, war eigentlich gar nicht so weit von der ursprünglichen Popkultur entfernt, auf die sie sich bezogen haben, weil Popkultur eigentlich immer Imitation ist. Es gibt in der Popkultur eigentlich kein Original und keinen Ursprung. Es gibt immer nur Versionen, Interpretationen, Aneignungen, Anmaßungen, Adaptionen. Die Sekundarität der deutschen Beatbands ist also in einem gewissen Sinne durchaus Pop gewesen. Und nicht nur unbedingt zweitklassig Pop, sondern es ist wirklich genuin Pop. Auch weil eben die besten deutschen Beatbands es geschafft haben, ihre Uneigenständigkeit in eine Kunstform zu transferieren. Und in eine besondere Form der Autonomie, und zwar der Gestalt, dass sie sich auch, man kann das vielleicht auch als Autonomie zweiter Ordnung bezeichnen, weil sie haben sich vorbehalten, dass sie sich ihre Abhängigkeitsverhältnisse wenigstens selbst wählen, während das identische Subjekt natürlich seine Abhängigkeitsverhältnisse nicht selber wählen kann, weil es muss ja einfach identisch sein, also quasi den Text der Identität irgendwie umsetzen, dem ihm jemand anderes verordnet. Ja, dazu noch kurz, ich kann nicht viel dazu sagen, aber hier ein typisches Beispiel aus den 90er Jahren, jemand, der das dann nochmal aufgegriffen hat, Klaus Beyer aus Berlin, der sozusagen alle Beatles-Platten nochmal neu auf Deutsch eingesungen hat und dann immer sozusagen sich selbst an die Stelle der Beatles gesetzt hat. Und schön auch an diesem Plattencover oder diesem CD-Cover, Ein harter Tag, ist natürlich, man sieht, wenn man, ich weiß nicht, ob man es jetzt hier so gut erkennen kann, aber diese Bilder, die er da reinkopiert, haben alle auch einen ungeheuren Kopier- und Generationsverlust. Also sie schauen ziemlich scheiße eigentlich aus. Und dieser Kopier- und Generationsverlust, den diese deutschen Beatbands alle kultiviert haben, der ist eigentlich ein Ausdrucksmittel. Das kennt man ja auch aus der Copy-Art, wo es ja darum geht, quasi durch immer wieder Kopieren einer Vorlage irgendwelche Grauflächen zu erzeugen, die immer mehr verschwimmen. Und das ist dann das eigentliche Ausdrucksmittel. Das ist dann der gewünschte Ausdruck, den man haben will, diese Kopier- und Generationsverluste, wie man das nennt. Wichtig für diese deutsche Beatkultur war, dass die meisten Bands eben von vornherein es abgelehnt haben, auf Deutsch zu singen. Man hat keine deutschen Texte gemacht. Auch im Wissen darum, dass es natürlich bereits Pop mit deutschen Texten gibt, aber wo das versucht wird, Pop mit deutschen Texten zu machen, eben keine Popkultur dabei rauskommt, sondern nur ein deutsches Sonderformat, nämlich der Schlager. Na, der Schlager ist ein deutsches Pop-Sonderformat, etwas, was nur Deutsche hinkriegen. Die deutsche Sprache hat sogar hingekriegt, international anerkannte große Popstars wie Johnny Cash, die alle auch mal versucht haben, für den deutschen Markt deutsche Platten rauszubringen, wie zum Beispiel diese hier, Kleine Rosmarie von Johnny Cash. Und wenn man sich diese Platte anhört, das hört sich an wie Schlager. Das hört sich an wie Ronny, der sozusagen damals der deutsche Gegenspieler oder das deutsche Gegenstück zu Johnny Cash war. Aber es hört sich nicht mehr an wie der große Johnny Cash aus Amerika. Der Schlager ist auch eine sehr interessante Sache, wo man viele Dinge sehr gut sehen kann. Das Schöne am Schlager ist eigentlich, dass der Schlager schon einen Begriff, der Nachkriegsschlager schon einen Begriff davon hatte, dass es in der Popkultur um das Fremde geht. Das Fremde muss auch der Schlager irgendwie darstellen. Schlager hatte zwei Strategien entwickelt, wie er das Fremde im deutschen Schlager darstellen kann. Das sind einmal diese vor allem in den 60er Jahren sehr populären Fernwehtexte. Es geht dann halt immer über den Mittelmeerraum. Und es gibt diese Fake-Akzente. Also diese ganzen deutschen Schlagersänger haben dann versucht, so zu singen, als wären sie eigentlich Franzosen und Französinnen und so weiter, obwohl sie eigentlich in Deutschland geboren und sozialisiert worden waren. Was der Schlager in seinem Bezug auf das Fremde aber nicht leisten konnte, war das, was die andere deutsche Popkultur schon oder deutsche Beatbands schon leisten konnten, nämlich Überfremdung und Identitätsverlust darzustellen. Überfremdung und Identitätsverlust sind im Schlager aber nicht vorgesehen. Der Schlagerdeutsche oder die Schlagerdeutsche bleiben auch da, wo sie sich in den südlichen Mittelmeerraum imaginieren, immer Touristen oder Touristinnen. Das bringt sehr schön diese Platte auf den Punkt. Bernd Spier, Flower Time in San Francisco. Das ist die deutsche Originalaufnahme von Scott McKenzie's If You're Going to San Francisco. Bernd Spier hat es auf Deutsch gesungen und ich habe es jetzt mal nicht mitgebracht, weil ich habe ja nicht so viel Zeit heute, aber ich kann euch kurz erzählen, was darauf passiert. Man hört sehr gut, wie dieser damalige Hit in der Eindeutschung total ruiniert wird, weil das Fremde, von dem er handelt, das geheimnisvolle San Francisco, sich in etwas ganz komisch Eigenes verwandelt, und zwar dadurch, dass Bernd Spier es tatsächlich hinkriegt, die damalige Welthauptstadt der Pop-Erwartung, San Francisco, in diesem Lied einfach deutsch auszusprechen. Er singt von San Francisco und nicht von San Francisco. Ein Auraverlust, der ihm vielleicht sogar selber aufgefallen sein wird, weil er dann noch diesen komischen Pseudo-Anglizismus von der Flower Time in den Titel hängt. Flower Time in San Francisco. Und wenn das jetzt sozusagen jemand, der Englisch spricht, hört, der weiß natürlich nicht, was Bernd Spier meint. Der denkt, oh, der hat aber ganz schön was eingefahren. Flower Time ist ja voll die LSD-Lyrik. Aber Bernd Spier meint natürlich nichts anderes als, jetzt ist die Zeit gekommen, wo ich mich als deutscher Schlagersänger an den Erfolg dieser internationalen Blumenkinderwelle dranhängen kann mit dieser Single, die natürlich gefloppt ist, ganz klar. Was man also da sehr, sehr gut sieht, ist, dass der deutsche Schlager das Fremde vereinnahmen will und es so ein bisschen merkwürdig anguckt. Und es ist irgendwie, das hat irgendwie so was Bedrohliches. Um dieses Bedrohliche zu demonstrieren, habe ich mir folgende Schallplatte gekauft von Rainer Morgen, Fremdes Mädchen. Da sieht man sehr gut, dass dieser Bezug auf das Fremde etwas von Stalking hat, ne? Etwas von sexueller Belästigung hat. Jedenfalls sehr unangenehm ist für das Fremde, glaube ich. Und auf eine gewisse Weise kann man vielleicht sagen, dass der deutsche Schlager die Popzeichen, derer er sich bedient, entstellt, und zwar eigentlich bis zur Vernichtung. Und davon handelt diese Schallplatte hier. Cindy und Bert, der Hund von Baskerville, kennt man, glaube ich, mittlerweile. Ne? Cindy und Bert haben, wer es nicht kennt, haben sich damals überlegt, wir könnten doch mal dieses Lied auf Deutsch singen, Paranoid von Black Sabbath. Und in diesem Lied gibt es diese wunderbare Textzeile, die ich total super finde. Wer verbreitet Angst und Schrecken? Wer vernichtet, was er will? Ja, und die Antwort ist aber nicht, die gesuchte Antwort ist nicht die deutsche Wehrmacht, sondern die Antwort, die der Song gibt, ist, es ist der Hund von Baskerville. Das muss ich auch reimen. Ja, also da sieht man schon, dass sozusagen der alte deutsche Horror in einer incredibly strange Music-Version zurückkehrt, als Farce sozusagen, um mit Marx zu sprechen. Ja. Und durch solche Platten war Schlager natürlich damals der Feind. Heute kann man das, oder eine Zeit lang konnte man das ja als Fundgrube für Verfremdungsstrategien benutzen in den 90er Jahren, aber damals war für Pop-Jugendliche der Schlager der Feind. Auch weil eben das Deutsche, weil Pop keine Kompromisse mit dem Deutschen machen durfte. Das ist dann aber leider doch irgendwie passiert und irgendwie auch nicht, weil dann irgendwann der berüchtigte Krautrock das Bild betritt, die Szenerie betritt. Krautrock wird von heute aus ja immer gerne abgekultet als der erste relevante deutsche Beitrag zur Popgeschichte, siehe Kraftwerk. Was damit gemeint ist, sind ungefähr 10 Krautrock-Bands von ungefähr 500, die wirklich innovativ waren. Die Bands können wir, glaube ich, alle aufzählen: Ken, Faust, Amon, Dül und noch welche, also ungefähr 10, ich bin, glaube ich, auf 12 gekommen, aber ich habe ein paar mitgezählt, die niemand kennt. Dabei wird natürlich unterschlagen, dass die Masse der deutschen Krautrock-Bands der 70er Jahre wie Birth Control oder Frumpy oder Atlantis, dass die alle noch immer dem Modell der Sekundarität verpflichtet waren und immer noch versucht haben, internationale Erfolgsmodelle zu kopieren. Trotzdem ist es im heutigen Krautrock-Rückschaudiskurs so, dass das Wort Eigenständigkeit ständig auftaucht. Es gibt keinen Text zu Krautrock, kein Buch zu Krautrock, wo nicht ständig auf dieser Eigenständigkeit, die es plötzlich in der deutschen Rockmusik auch gibt, herumgeritten wird, weil tatsächlich ein paar dieser Bands halt so die Idee hatten, vielleicht mal auszuprobieren, ohne fremdes Vorbild zu spielen, was erstens natürlich kein deutsches Problem war, weil das haben auch französische Bands gemacht, das haben finnische Bands gemacht, ne? Diese Idee hatten finnische Bands, es entsprach natürlich auch der Selbstverwirklichungsstimmung der Zeit. Ne? Man wollte sich halt selbst verwirklichen, aber eben nicht als nationale Rockszene, sondern nur als ganz privates KünstlerInnen-Ich. Ne? Das wird heute aber immer unterschlagen. Heute wird immer sozusagen von der deutschen Rockszene, die plötzlich eigenständig wird, weil sie genau 10 Bands hervorbringt, die eigenständig sein können, geschwafelt. An dieser Stelle, und das ist halt auch so ein klassischer Fall, wo man dann einen Gegenmythos erzählen muss. Und ich habe dann sozusagen den Gegenmythos mir überlegt, dass es ja eigentlich, wenn man genauer hinguckt, diesen innovativen Krautrock-Leuten darum ging, sie wollten noch weiter raus als Deutschland, als es der angloamerikanische Pop-Horizont zulassen konnte, der schon wieder viel zu eng geworden war für sie. Also sie wollten noch weiter raus, sie wollten nach Indien, sie wollten nach Afrika, sie wollten ins Weltall und so weiter. Ne? Also hier Indien, hier Weltall, also das war sozusagen der neue Sehnsuchtshorizont, aber der hatte natürlich nichts mit Deutschland zu tun. Ne? Das war nicht eine Rückbesinnung auf die deutschen Wurzeln, wie manchmal gesagt wird. Und trotzdem waren natürlich auch diese innovativen Krautrock-Bands, auch Can und Faust und so, die blieben natürlich immer in dem, was sie gemacht haben, auf die angloamerikanische Popmusik bezogen. Nur haben sie deren Elemente halt teilweise gegen deren eigene Gebrauchsanweisungen gespielt. Das war sozusagen das Eigenständige an ihnen. Was dabei rausgekommen ist, ist ein gebrochener Pop, der sozusagen so funktioniert, wie eben gebrochenes Englisch als Sprache funktioniert. Man radebrecht halt Pop und man radebrecht halt Englisch. Und interessant dabei ist auch, dass die Bands trotzdem alle Englisch gesungen haben, aber alle auch in einem besonders bizarren, eigenartigen Englisch. Die hatten dann so Titel wie Archangel Angles Thunderbird, wo man sich jetzt auch erstmal nichts, der Thunderbird des Erzengels, aha, oder Soap Shop Rock, Seifenladen Rock, aha. Also das sind natürlich sozusagen merkwürdige Songtitel in einem merkwürdigen Englisch. Und in meiner Lesart ist es dann so, dass es vielleicht eher ja darum ging, diese Fremdheit der Popmusik zu restaurieren, an die sich deutsche Ohren im Rahmen konventioneller Popmusik zu diesem Zeitpunkt ja längst gewöhnt hatten. Ja. Trotzdem ist es heute natürlich so, dass Krautrock weltweit wiederentdeckt ist, dass es neuseeländische Bands gibt, die von sich behaupten, sie würden Krautrock spielen und so weiter und so fort. Und das stärkt natürlich das deutsche Selbstbewusstsein, das deutsche Pop-Selbstbewusstsein. Verschlimmbessernd kommt hinzu, dass quasi die BBC 2009 sich nicht entblödet hat, eine Krautrock-Doku auf den Markt zu schmeißen, die den bescheuerten Titel trug, Krautrock, The Rebirth of Germany. Und in dieser Krautrock-Doku faselt die Erzählerstimme dann immer davon, dass Krautrock a new musical identity for Germany gewesen wäre. Deutschland hätte eine neue musikalische Identität durch den Krautrock bekommen und dann werden so alt gewordene Krautrock-Leute gecastet, die wurden dann irgendwo hingesetzt und müssen dann sagen, ja, das stimmt, genau so haben wir das damals gemeint, genau darum ging es ihnen. Ist ja auch klar, ich meine, sie kriegen dafür ja auch Anerkennung durch die BBC und ein bisschen Tantiemen und so, sie müssen da natürlich mitspielen, aber das ist natürlich alles Bullshit, würde ich sagen. Und wichtig ist natürlich, dass der Krautrock immer noch, mit wenigen Ausnahmen, immer noch keine deutschen Texte hat. Deutsche Texte entstehen dann eher schon früher in den 60er Jahren im Rahmen einer deutschen Adaption des Protestsongs, ne, wie zum Beispiel auf dieser Platte Kalle, ich bin ein Deutscher. Kalle singt Protest Fork und Dylan, der halt dann so Dylan-Lieder eindeutscht und so, und aber auch diesen Song hat, ich bin ein Deutscher und wie geht's weiter, und ich fühle mich gar nicht gut, wenn ich mich in der Welt bewege, weil ich habe ja diese schlimme Geschichte und so weiter und so fort. Davon singt eben Kalle. Gleichzeitig gibt es dann die Burg Waldeck-Festivals, wo sich sozusagen deutsche Chansonniers treffen, wo ein weiteres deutsches Sonderformat entsteht, nämlich der Liedermacher und die Liedermacherin. Auch das gibt es natürlich nur in Deutschland, wo auch so Leute wie Degenhardt, Hannes Wader, Reinhard May ihre Karrieren mehr oder weniger beginnen. Und der Liedermacher und die Liedermacherin hatten anfangs ja noch einen relativ guten, coolen Namen, weil Liedermacher impliziert ja einen gewissen Materialismus, ne? Aber im Laufe der 70er Jahre, als sich diese Liedermacherkultur immer weiter etabliert hat, wurde eben dieser Materialismus des Begriffs immer weiter durch so ekelhafte Dinge wie Gefühle und Ehrlichkeit ersetzt. Und am Schluss kamen dann eben Leute wie Mario Henné dabei heraus. Und Mario Henné und diese ganzen Leute auf der gleichen Wellenlänge wie er, also diese grünen alternativen Singer-Songwriter, die es damals eben leider gab, bemühen sich eigentlich schon darum, das Alternativprogramm umzusetzen, das Bloch 1979 sehr bündig wie folgt zusammengefasst hat: Heile Welt, reine Luft, Blut und Boden, keine Verfälschungen durch jüdische Machenschaften chemischer Art. Das ist für Bloch das Programm der Alternativkultur. Und ein bisschen hat er damit ja auch recht. Ja, dann gibt es halt die erste Rockband mit deutschen Texten, ihre Kinder und so weiter. Es gibt den DDR-Rock, ein besonders gehemmtes Sonderformat. Es gibt den Politrock. Ich cutte das alles raus. Es gibt als einzige Ausnahme die Tonsteine Scherben. Es gibt den Dialektrock. Und all das ist so eine riesige Glocke an alternativen Bewusstseinsrock und irgendwelchen Friedensfuzzis mit Instrumenten, die die Szenerie bevölkert und die aber so erfolgreich auch schon wird, siehe BAP und so weiter, dass die großen deutschen Plattenfirmen ihnen eigene Unterlabels stiften. Also es gibt so Unterlabels wie Nature, ich glaube bei der Metronome und bei der IMI wird dann Musikant eingerichtet. Und Musikant ist natürlich deswegen schön, das Musikant-Label, da kommen BAP raus, da kommen Bots raus und so weiter, Marionette kommt bei Nature raus und so weiter. Aber das Musikant-Label ist deswegen von Interesse, weil es von Lerin, einem deutschen Liedermacher, betreut wird. Und wer weiß, wie der heute heißt? Er heißt heute, wie heißt er? Dieter Friedensdemodem, der heute auf Facebook Xavier Naidoo gegen die antideutsche Shitstorm-SA verteidigt. Und, aber da eigentlich sogar poppiger aussieht als da, ne? Also so optisch, finde ich, hat er sich schon verbessert. ja, und okay. Der nächste Quantensprung gegen Labels, die sich Musikant und Nature nennen, hilft natürlich nur die Künstlichkeit. Und die Künstlichkeit wird in der zweiten Hälfte der 70er Jahre von Punk entdeckt als Lebensgefühl. Ne? Punk entdeckt Entfremdung und Künstlichkeit als ein Lebensgefühl. Und in diesem Rahmen, wir sprechen jetzt von der internationalen Punk- und Post-Punk-Szene, in diesem Rahmen taucht auch plötzlich auf internationalen Punk- und Post-Punk-Platten etwas auf, was ich Teutonic Chic nennen möchte, also teutonischen Chic. Also es gibt sozusagen unglaublich viele Deutschland-Referenzen auf internationalen Pop, Punk- und Post-Punk-Platten. Bands heißen zum Beispiel Johanna Eva Reichstag und Die Form, das ist eine französische Band. Oder Die Hausfrauen, das ist eine Band aus New York. Oder was haben wir noch? Es gibt die schottische Band The Prats mit ihrem Song Die Toten reiten schnell. Oder es gibt die kalifornische Punkband The Child Molesters, wir lieben die jugendlichen Mädchen. Es gibt die Bader Popgruppe in Holland. Es gibt also ein Interesse am Deutschen. Und dieses Interesse am Deutschen wird von deutschen Post-Punk-Bands reimportiert. Das Deutsche kommt über diesen Umweg wieder nach Deutschland als ein kulturelles Entfremdungszeichen, das einen gesteigerten Entfremdungsgenuss verspricht. Und natürlich wird in der neuen deutschen Welle, oder ich würde mal heutzutage lieber vom deutschen Postpunk sprechen wollen, aber im deutschen Postpunk tauchen natürlich überall diese Deutschlandbezüge auf, aber in der Regel haben die den Charakter der Scheinaffirmation. Eine Scheinaffirmation, die natürlich auf einem sehr, sehr schmalen Grat immer wandelt und jederzeit umkippen kann in ein ganz ekliges Selbstbewusstsein oder eine ganz eklige Weinerlichkeit, wie zum Beispiel in einem sehr bekannten Song von der Gruppe Nichts, ein deutsches Lied: Stolz sein ist mir verboten, ich bin hier geboren, mich trifft keine Schuld. Deutsch sein, niemanden sagen, nur Angst vor Fragen, Scham für mein Land, singen die. Und sie meinen es, glaube ich, wirklich ernst. Also sowas gibt es natürlich auch, aber das sind die Ausnahmen. In der Regel sind diese deutschen Deutschlandbezüge alle extrem gebrochen, kompliziert, pophaft. Und müsste man länger auseinandernehmen, was es damit auf sich hat. Aber sie sind eigentlich kein wirkliches Bekenntnis zu Deutschland, sondern eher ein Bekenntnis zur Entfremdung, die Deutschland produziert bei jungen Deutschen. Außenstehende, wie zum Beispiel Matthias Döpfner und Theo C. Garms, haben das aber nicht kapiert und haben dann immer wieder die These ventiliert, dass in der neuen deutschen Welle sozusagen erstmals eine selbstbewusste deutsche Popkultur auch mit deutschen Texten auftritt. Und ein besonders krasser Fall dieser Vereinnahmung ist erst vor kurzem erschienen, ein Buch von einer Kulturwissenschaftlerin namens Barbara Hornberger mit dem programmatischen Titel Geschichte wird gemacht, die neue deutsche Welle, eine Epoche deutscher Popmusik, heißt dieses Buch. Es ist nicht durchgängig grauenhaft, aber es hat eine unglaublich grauenhafte Behauptung. Ihre Behauptung ist, es ist natürlich eine kulturwissenschaftliche Promotion gewesen, eine Dissertation gewesen, und wahrscheinlich musste sie es ihrem Prof auch so verkaufen. Jedenfalls behauptet sie, die neue deutsche Welle wäre eine eigene Jugendkultur gewesen, eine eigene deutsche Jugendkultur gewesen, in der Punk eben nicht nur adaptiert worden wäre, sondern auch eingedeutscht worden wäre. Und sie schreibt dann so komische Sachen wie, ja, die Abgrenzung gegenüber dem Fremden hat erstmals einen eigenständigen nationalen Stil ermöglicht und so weiter und so fort. Also da reitet sie seitenweise drauf herum, das ist auch sozusagen ihre These. Und es führt dann im Ernstfall zu so besonders kruden Aussagen wie der folgenden. Während sich andere nationale Varianten des Punk, wie etwa der britische Industrial Rock, Fußnote, mit Bands wie Throbbing Gristle, also Selbstjustiz durch Fußnoten, denn also es gibt, glaube ich, nichts Eigenständigeres als damals Throbbing Gristle, aber während sich etwa der britische Industrial Rock mit Bands wie Throbbing Gristle oder die New Wave mit ihren diversen Spielarten nicht zu einem ästhetisch und inhaltlich eigenständigen Stil ausbilden, koppelt sich die NDW vom Punk ästhetisch ab und bildet eine eigene, wenn auch kurze, künstlerische Epoche. Das ist sozusagen ihre Behauptung. Natürlich heißt dann an irgendeiner Stelle auch mal, ja, die NDW war eine Leitkultur gewesen und lauter so Bullshit. Das alles lässt sich empirisch natürlich überhaupt nicht belegen. Ich habe ja selber auch mal so ein Buch zu dem Thema geschrieben, also ich weiß schon, wovon ich rede. Das kann man nicht belegen, was sie da behauptet. Das kann man schon deswegen nicht belegen, weil es überhaupt keine Szene in Deutschland gibt, die sich affirmativ und emphatisch auf diesen neudeutsche Welle-Begriff bezieht. Das gibt's mal, blitzt mal hier und da mal kurz auf, verschwindet sofort wieder. Es gibt so eine kurze Euphorie zwischen Winter 1979 und Frühjahr 1981, wo sich die Leute darüber freuen, dass es auch in Deutschland jetzt Punk und New Wave gibt. Ab Frühjahr 1981 werden in allen relevanten Zeitschriften und in den massenhaft produzierten Underground-Fans in der deutschen Post-Punk-Szene deutsche Platten in der Regel verrissen. Ne? Oder in den Fanzines vor allem, ich habe ja ganz viele von diesen Fanzines zu Hause, da werden so deutsche Platten, die ihnen zugeschickt werden, mit zwei Sätzen so abgekanzelt und dann wird seitenweise, das gibt es total oft, dann werden seitenweise Joy Division Bootlegs aufgelistet. Welche Bootlegs gibt es von Joy Division? Mit einer unglaublichen Gründlichkeit. Das ist das halbe Fanzine, ist eine Liste von Joy Division Bootlegs und die deutsche New Wave Single, die besprochen wird, wird halt so, naja, ein bisschen abgetan, aber ist nicht das Zentrum, um das dieses Fanzine eben kreist. Und so weiter und so fort. Wurscht, das brauchen wir jetzt nicht, aber jedenfalls das, was Barbara Hornberger da entwirft, diese eigene Jugendkultur NDW, ist gewissermaßen eine kulturwissenschaftliche Geisterstadt. Da wohnt niemand. Es gibt diese Leute nicht, von denen sie schreibt. Denn es ist schon immer klar, diesen Leuten, selbst wenn sie ab und zu mal so ein bisschen mit dieser Deutschkarte wuchern, es ist ihnen immer klar, sie sind eine deutsche Dependance dieser internationalen New Wave, Post-Punk, Whatever-Bewegung. Eine Dependance, die weiterhin internationale Bands und Modelle kopiert, nur fällt es plötzlich nicht mehr so ganz krass auf wie damals beim Beat, weil die Bands halt doch alle Deutsch singen, da fällt es dann nicht mehr ganz so auf und weil die Vorbilder, auf die sie sich beziehen, meistens experimentelle Bands sind und Kopien von den Residents erkennt man nicht so leicht wie Kopien von den Beatles, logischerweise. Ne? Weil die klingen dann halt einfach irgendwie komisch, aber kommen eh nicht an die Residents ran. Aber natürlich sind die Residents die Band, die alle kopieren wollen. Ne? Und so weiter und so fort. Ja, aber wie gesagt, was natürlich schon so ein Alleinstellungsmerkmal sein könnte, ist der Gebrauch deutscher Texte. Aber auch dazu kann man wiederum eine Gegenthese formulieren. Und zwar die, dass es sich auch bei diesen deutschen Texten, bei diesem Textdeutsch um eine Kunstsprache handelt, wie bei diesem Englisch der Beatkapellen, das ja auch eine Kunstsprache war, was man, wenn man es kompliziert ausdrücken will, so formulieren kann, diese deutschen Bands versuchen immer noch auf Englisch zu singen, aber diesmal mit dem Material der deutschen Sprache. Sie versuchen genauso fremd, seltsam und unverständlich zu singen, wie damals in ihren Kinderohren 10, 20 Jahre früher diese englischen Platten geklungen haben, von denen sie kein Wort verstanden haben. Und diesen Effekt wollen sie jetzt mit deutschen Worten nachbauen, ne? Und das hört sich dann halt so an, wenn es so weitergeht, nur als ein Beispiel unter Tausenden, wenn es so weitergeht, wird unser Atem bald als Schnee fallen und wir können rodeln. Das sind so NDW-Texte, in dem Fall von Holger Hiller. Das sind englische Texte auf Deutsch, würde ich sagen, in denen der vertraute Klang des Deutschen plötzlich fremd wird. Dass das Vertraute fremd wird, kennen wir aus der Literatur von einem tschechisch-deutschen, prager-deutschen Autor, Franz Kafka. Ein willkürlicher Brückenschlag natürlich, den ich deswegen mache, weil ich dann aus dem Kafka-Buch von Deleuze und Guattari diese wunderbare Formulierung über Kafka benutzen kann. Bei Kafka ginge es um ein Fremdwerden in der eigenen Sprache. Und wenn ich jetzt sozusagen einen schönen Link zu Kafka baue, habe ich mir gedacht, kann ich sagen, auch in diesen NDW-Texten geht es um ein Fremdwerden in der eigenen Sprache. Bei Kafka in diesem Deleuze-Guattari-Buch ist es so, dass sie eben sagen, naja, Fremdwerden in der eigenen Sprache bedeutet, Kafka möchte dem Kollektiv gerade da entkommen, wo sich das Kollektiv eigentlich konstituiert, nämlich in Sprache und Literatur. Das Kollektiv konstituiert sich in der Literatur als große Literatur, als eine große Literatur, die Einheit von Volkssprache und Kultur verbirgt und herstellt, eine Harmonie herstellt. Und dieser großen Literatur setzen Deleuze und Guattari einen Begriff, den Kafka selber geprägt hat, entgegen. Und das ist der Begriff von der kleinen Literatur. Kafka hat irgendwo mal, ich weiß es leider gerade nicht wo, von seiner Literatur als kleiner Literatur geschrieben. Diese kleine Literatur ist eine Literatur der Minderheiten, die sich einer großen Sprache bedient, oder die Literatur einer Minderheit, die sich einer großen Sprache bedient. Und sie äußert sich in Dissonanzen und Missklängen. Und in einer Unverständlichkeit, die aber in diesem Fall dann nicht sozusagen ein Problem ist, wie bei Kafka normalerweise gemeint wird, sondern in dieser Lesart, die Deleuze und Guattari vorschlagen, eine bejahte Nicht-Identität. Darum geht es bei Kafka. So, und dann gibt es eben noch ein schönes Zitat aus diesem Buch von Deleuze und Guattari. Wie viele Stile, literarische Gattungen oder Bewegungen, auch ganz kleine, haben nur den einen Traum, eine sprachliche Großfunktion zu erfüllen, Dienste zu leisten, als offizielle, als Staatssprache. Doch es geht um den entgegengesetzten Traum, klein werden. Ne? Und also es geht darum, eine kleine Identität analog zu der kleinen Literatur herzustellen, die keine große Identität ist, sondern eine kleine Identität, eine Identität der Fluchtlinie sozusagen. Und von da aus lässt sich dann wiederum ein schöner Brückenschlag zurück versuchen auf den Ort, wo die NDW-Platten aufgenommen werden. Denn also Barbara Hornberger schreibt ja, dass eben mit Punk in Deutschland die Pop-Eigenständigkeit beginnt. Und dann könnte man eigentlich von rechts wegen einwenden und sagen, aber wieso? Punk kam doch erst am 3.10.1990 nach Deutschland, weil vorher konnte er ja gar nicht nach Deutschland kommen, weil es gab ja gar kein Deutschland. Es gab nur zwei deutsche Teilstaaten, die BRD und die DDR, die sich verfeindet gegenüberstanden und durch die eben kein Blut floss, sondern das Papier der Verträge von Jalta sozusagen, also das, was die Alliierten eben ausgekartet hatten und die auch nicht auf dem deutschen Boden errichtet waren, sondern auf dem Verhandlungstisch. Ne? Also sind sozusagen künstliche, fremdverordnete Gebilde, Pop sozusagen. Das ist sozusagen das Wesen der BRD, wie man es vielleicht von heute aus konstruieren könnte. dann erscheint die BRD plötzlich trotz aller realen Probleme, Dominanz alter Nazis und so weiter und so fort, wir kennen das alle, aber kulturell könnte man die BRD vielleicht als einen Freiraum betrachten. Als ein Geschenk, das die Deutschen von der Nachkriegsordnung bekommen haben, sie haben es natürlich nicht verdient, sie haben es trotzdem bekommen. Und man könnte sich von heute aus, sowohl von der guten alten BRD sprechen, wo es ja nur noch neues hässliches Deutschland gibt, und man könnte sich von heute aus diese gute alte BRD vielleicht sogar als glücklichen Ort vorstellen, als glücklichen Ort, wo man einfach in Ruhe gelassen wurde von Volk, Nation und all diesen Dingen, wo man damit nichts zu tun haben musste, wie ich mich selber noch erinnern kann aus meiner Jugend, da war das noch so. Und auf jeden Fall gibt es innerhalb dieser NDW-Szene, dieser deutschen Postpunk-Szene, wie man vielleicht richtiger sagen müsste, einige intellektuelle Gestalten, also Postpunk-Intellektuelle, die genau davon gesungen und erzählt haben. Und zwar durchaus in Abgrenzung und in Opposition zu den etwas dümmeren Leuten, den Hass- und Politpunks sozusagen, die immer solche Slogans hatten. BRD-igung. Ein Slogan, der heute natürlich von rechten Bands gerne benutzt wird und damals natürlich von linken Bands benutzt wurde, die auch alle wie Slime, wie Daily Terror Besatzer-Raustexte im Programm hatten, Notdurft hatten sozusagen. Also ganz viele deutsche Punkbands hatten Besatzer-Raustexte neben Bullenschweine-Texten und Nazis-Raustexten immer auch den Besatzer-Raustext. Es ging auch für diese Postpunk-Intellektuellen darum, sich von Typen wie Heinz-Rudolf Kunze abzugrenzen, die, obwohl sie damals noch nominell als linke Liedermacher hätten durchgewunken werden können, ja auch damals schon so, also Heinz-Rudolf Kunze hat, glaube ich, 1983 schon gesungen, Deutschland, oder geraunt besser, das ist so ein komischer Sprechgesang, den er da hat, Deutschland, ich vermisse dich und so. Ne? Der ist nicht erst nach 89 zum Rechten geworden, sondern er war eigentlich schon immer ein rechter Typ gewesen. Er wusste es nur vielleicht selber noch nicht. Ne? Vielleicht weiß er es heute immer noch nicht, ich weiß es nicht. Und natürlich auch in Abgrenzung zur Friedensbewegung, von der Wolfgang Port ja schon 1981 gesagt hat, man hat eine Friedensbewegung machen wollen und es wurde eine deutsch-nationale Erweckungsbewegung daraus. Und um sich von all dem abzugrenzen, gibt es bei vielen NDW-Platten und vielen NDW-Künstler, Künstlerinnen ein Bekenntnis zur BRD, kein wirklich affirmatives Bekenntnis, sondern ein Bekenntnis zur Bescheuertheit, zur Beklopptheit, zur Beknacktheit der BRD. Die BRD war so bescheuert, dass sie niemand ernst nehmen konnte, niemand konnte sich emphatisch auf dieses Konstrukt BRD beziehen und genau auf diesen Umstand haben sich Leute wie zum Beispiel die Freiwillige Selbstkontrolle, eine Band, die vielleicht schlauste deutsche Post-Punk-Band, immer bezogen, auch auf den Umstand, der das möglich gemacht hat, nämlich die deutsche Teilung. Es gibt zum Beispiel diesen schönen Text von Freiwillige Selbstkontrolle. In Berlin gibt es die Mauer und die Erbauer dieser Mauer gaben uns Geborgenheit, Gemütlichkeit, Gemeinsamkeit. Ne? Also sozusagen, das ist sozusagen das Lebensgefühl des Post-Punk-Intellektuellen, könnte man vielleicht sagen. Und trotzdem war natürlich dieser deutsche Post-Punk kein wirklicher Pop, sondern immer nur ein Pop zweiter Ordnung, ein Pop als ob. Er war holprig, er war verschroben, er war sperrig, er war kaputt. Er hat nie wirklich so funktioniert, wie Songs von Jonathan Richman zum Beispiel immer schon funktioniert haben. Ne? Und Dietrich Dietrichsen hat es auch mal über diese Art von Musik gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten einer deutschen Popmusik. Erstens, oder deutsche Popmusik hat zwei Möglichkeiten, sie kann erstens offen sekundär sein und sie kann zweitens spezifisch bundesrepublikanisch sein. Und wie er dann weiterschreibt, das bundesrepublikanische Modell kann man wohl am ehesten als Geräusch, als Ästhetik der Geräusche bezeichnen. Also es ist gar keine Musik, sondern es ist eine Abfolge von komischen Geräuschen, nicht nur bei den Einstürzen, Neubauten. Und diese Überlegung wiederum habe ich gefunden auf einem Sampler, der 1990 erscheint, also als sich die gute alte BRD schon wieder in neues hässliches Deutschland verwandelt hatte. Auf dem Sampler Geräusche für die 90er, der ja auch so heißt, wo Dietrich Dietrichsen die Liner Notes schreibt und genau erklärt, warum es jetzt nicht mehr geht, das zu machen, was man früher gemacht hat, inwiefern sich die politischen Rahmenbedingungen für deutschsprachige Musik geändert haben und worauf deutschsprachige Musik reagieren muss. Eine anti-identitäre deutschsprachige Musik, die auf diesem Sampler erstmals gebündelt, geballt in Erscheinung tritt. Eine neue Form, eine zweite Welle anti-identitäre deutschsprachiger Popmusik nach dem Post-Punk eben. Dietrich Dietrichsen sagt, das ist nur möglich als ein Anschwellen der Geräusche, als ein Verstärken der Dissonanzen. Es muss eine schroffe Distanzmusik sein, die sich eben gegenüber diesem neu verordneten Wir-Gefühl verweigert, die nicht da reinpasst in dieses Wir-Gefühl. Eine Musik, die unverständlich ist, aber die, damit man versteht, dass sie unverständlich ist und vielleicht auch versteht, warum sie unverständlich ist, zwingend auf Deutsch artikulieren muss. Weil wenn sie Englisch singen würde, was ja auch noch Bands getan haben damals logischerweise, aber wo sie das auf Englisch getan haben, hat man das natürlich nicht verstanden, weil englische Texte von deutschen Bands, da achtet man ja nicht drauf. Dadurch, dass diese Bands wie die Kolossale Jugend und so aber plötzlich Deutsch gesungen haben, sind einem diese unverständlichen Texte wirklich direkt ins Gesicht gesprungen. Ja? Und wichtig ist eben, dass sozusagen dieser neuen Einfachheit des deutschen Volkskörpergefühls gewissermaßen Strategien der Komplizierung, der Intellektualisierung entgegengesetzt werden, dass man eben nicht einfach ist und auch keine einfachen Parolen dagegen hält, sondern unverständlich wird, seltsam wird, intellektuell wird und damit es aber trotzdem nicht fälschlicherweise als Kunst rezipiert wird, so im Sinne von, naja, die machen halt Kunst, das bedeutet aber nichts oder das ist halt Experiment, haben viele dieser Bands damals gewissermaßen in der Peripherie ihrer Äußerungen so unmissverständliche Fußnoten angebracht, um klarzumachen, wie ist das gemeint, was wir machen, wie zum Beispiel die Kolossale Jugend, die dann eben das T-Shirt rausgebracht hat, Hals-Maul-Deutschland, damit schon klar ist, wie sind ihre unverständlichen Texte gemeint? Und es gibt zu diesem T-Shirt die wunderschöne Geschichte, die wunderschöne Anekdote. Ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber ich finde sie so schön, dass ich sie trotzdem erzählen möchte, dass die Band sich damals zusammengesetzt hat und sie wollten eigentlich diesen Demoslogan der Anti-Wiedervereinigungs-Demos, nämlich Deutschland halt's Maul benutzen. Aber irgendjemand kam dann auf die Idee, Moment mal, was ist denn, wenn jetzt jemand mit diesem T-Shirt rumläuft und plötzlich wird's kalt und er nimmt dann seine Jacke und zieht den Reißverschluss so halb zu, dann steht da ja nur noch Deutschland. Nee, das können wir nicht verantworten. Wir müssen Deutschland unbedingt ans Ende des Satzes packen, auch wenn der Satz dann nicht mehr groovig ist. Also Deutschland Hals Maul klingt ja viel rhythmischer als Hals Maul Deutschland, viel aggressiver auch. Aber sie wollten jedenfalls nicht dafür verantwortlich sein, dass irgendjemand mit einem Deutschland-T-Shirt versehentlich rumlaufen kann. Ne? Ja, okay. Insofern kann man vielleicht sagen, dass die Hamburger Schule das Projekt einer lebenslangen Re-Education verfolgt hat, wofür ja auch Begriffe wie Hamburger Schule oder Diskursrock stehen, ne? Die darauf hinweisen, es geht eben um Lernprozesse, es geht darum, sich ständig neu erfinden zu müssen, es geht darum, am eigenen Ausdruck zu arbeiten, es geht nicht darum, sich als autonomes Kunstsubjekt selbst verwirklichen zu wollen, sondern es geht darum, wirklich eine Zumutung zu sein für Deutsche, weil Deutsche hassen ja nichts mehr als alles, was intellektuell daherkommt. Und genau diese Zumutung wollen wir jetzt ins Werk setzen. Das hat so lange funktioniert, etwa bis Mitte der 90er Jahre oder vielleicht auch bis Ende der 90er Jahre in einigen Fällen, solange der Kontext Hamburger Schule funktioniert hat, der ja auch ein ökonomisches Modell war. Die Leute haben ja dann alle, aus den Bands haben ja dann auch alle bei den Labels gearbeitet, die die Bands rausgebracht haben oder in den Kneipen gearbeitet, wo die Bands aufgetreten sind. Also es war so ein Versuch, eine autonome Zone zu errichten. Aber die ist natürlich sehr schnell am ökonomischen Außendruck zerbröselt. Irgendwann war das nicht mehr so machbar. Und dann gibt es halt ganz viele Leute, die plötzlich aus nachvollziehbaren ökonomischen Erwägungen umfallen. Für mich persönlich am tragischsten eine Figur, die ich wirklich immer total super fand, Tilman Rosmi als Sänger der Gruppe Die Regierung, eine der besten Bands aus diesem Kontext, die immer sehr seltsame Texte hatten. Aber Tilman Rosmi löst 1995 die Regierung auf und bringt 1996 eine Platte auf den Markt mit dem Titel, mit dem Titel Willkommen zu Hause. Und so klingt die dann auch. Ne? Also auf dieser Platte ist alles zu Hause angekommen, bei sich selbst angekommen. Also ganz furchtbar. Und hat natürlich trotzdem keinen Erfolg damit. Hey, selber schuld. Ne? Gegen Ende der Hamburger Schule entsteht auch noch eine Band, die gewissermaßen verheerend ist. Die eine verheerende Wirkung entfaltet, obwohl die Band an sich total okay ist. Ich die auch anfangs sehr gemocht habe und immer noch in ihren Anfängen, also die Anfänge mag ich heute immer noch, Tokotronic. Ne? Tokotronic waren immer okay, hatten immer die richtige Haltung und so, aber sie haben zum ersten Mal so einen gefühligen Indie-Rock gespielt, der vielfach gebrochen war, der vielfach auch über sich selbst reflektiert hat, aber der in den Ohren deutscher Indie-Pop-Fans irgendwie anders ankam. Die Folge von Tokotronic war, dass sich ungefähr sagen wir mal, gefühlt 1 Million deutsche Indie-Pop-Bands, die es damals natürlich auch gab und die alle schön brav englische und amerikanische Bands kopiert haben und alle schön brav englisch gesungen haben, plötzlich angefangen haben, Deutsch zu singen. Und mit einem Schlag hatten wir diesen furchtbaren Indie-Deutsch-Pop vor uns. Und zwar nicht nur einmal, zweimal, dreimal, sondern haufenweise, kübelweise, lastwagenweise kamen plötzlich deutsche Indie-Pop-Bands ins Rennen, die alle scheiße waren, die alle total gefühlig daherkamen, die alle Tokotronic falsch verstanden hatten, aber die eben diesen Indie-Pop, diesen deutschen Indie-Pop etabliert haben, der sich bis heute immer noch und ungebrochen als ein endloser Schwall an deutschen Indie-Pop-Band-Newcomern etabliert. Ein Schwall, bei dem es nur eine einzige Regel gibt, nämlich die nächste Newcomer-Band ist immer die schlimmste. Und das hat sich bisher auch immer bewahrheitet. Die Bands wurden immer schlimmer, ne? Wurden immer beschissener, immer ekelhafter. Aber es fällt, glaube ich, nicht mehr vielen Leuten auf, dass das so ist. Und das Schlimme an diesen Bands ist, dass die erstmals in der deutschen Popgeschichte es geschafft haben, wirklich deutschsprachige Popmusik zu spielen, die irgendwie funktioniert. Also die nicht mehr so wie Grönemeyer einfach nur peinlich ist und wo man sich sozusagen, wenn man sich für Deutschland schämen will, muss man ja nur eine Grönemeyer-Platte auflegen oder für sein eigenes Deutschsein schämen will, Grönemeyer, das Mittel der Wahl. Aber für diese Bands muss man sich nicht mehr schämen. Die machen halt einfach deutschen Britpop. Die klingen genauso langweilig wie Oasis, aber sie klingen eben nicht mehr schrill, schräg oder bescheuert, wie Grönemeyer oder Kunze immer noch klingen. Ne? Trotz dem 150. Pop-Update, das sie sich drauf spielen. Also es ist sozusagen ein deutscher Britpop draus geworden, der sozusagen so einen hemdsärmlichen Familienausflugs-Groove hat und so deutsche Qualitätsgefühle, Sicherheit, heteronormative Liebe, was gibt's noch alles, angekommen sein, diesen ganzen Bullshit sozusagen immer weiter ventiliert. Ne? Hier zum Beispiel ein Song von der Gruppe Klick Klick Decker, die sogar auf diesem komischen Label Audiolied sind. Es gibt nichts Schöneres, als irgendwo mit dir angekommen zu sein. So was singen die halt und die werden nicht mal rot dabei. Ne? Sie merken wahrscheinlich nicht mal, was die da für einen Dreck singen. Ja, und auf diese Weise ist Pop also Ende der 90er Jahre, in den Nullerjahren dann auf jeden Fall endlich wirklich deutsch geworden. Pop ist zu etwas Eigenem geworden, etwas, was junge Deutsche als etwas ganz Eigenes spielen können, nicht mehr als etwas Fremdes spielen müssen. Pop ist deutsch geworden und das geht natürlich nicht mehr in Form einer doppelten Staatsbürgerschaft. Der deutsche Pop muss dann ganz und ausschließlich deutsch sein, auf so eine komische Art und Weise. Popkultur ist damit als eine Umerziehungsmaßnahme ruiniert. Und diese Bands sind zwar nicht politisch, weil die singen ja nur vom privaten Glück, was natürlich politisch ist, aber sie meinen das natürlich nicht politisch. Sie glauben nicht von sich, dass sie politische Texte schreiben, aber sie passen einfach viel zu gut in dieses neue, entspannte Deutschland, das fahnenwedelnd und fahnenschwenkend, hupend um ein Haus fährt, wenn gerade Fußballspiele sind und mich nervt. Sie passen als Marschkapellen in die neue Unverkrampftheit zu gut in diese offizielle deutsche Politik, als dass man ihnen das nicht ankreiden müsste. Und da sie sozusagen die eigene Subjektivität, ich bin jetzt auch gleich fertig, dass sie die eigene Subjektivität als letzte gültige Weltanschauung propagieren, sind sie natürlich auch plötzlich interessant für rechts. Ne? Plötzlich interessieren sich nicht nur Dieter Gorni und Tim Renner und solche Leute dafür, sondern auch die Rechten haben plötzlich ein Auge auf diese neue Popmusik geworfen, weil sie die Stärkung eines deutschen Gemeinschaftsgefühles durch deutschsprachige Musik zulässt, wie ich auf der Seite Metapedia, die kennt ihr ja glaube ich alle, das ist eine Nazi-Seite, googeln konnte. Und bezeichnend an diesem Satz ist, wenn das Wort Gemeinschaftsgefühles nicht wäre, ne, das so ein bisschen bescheuert und ein bisschen over the top ist, würde man natürlich denken, ja klar, das ist halt ein Zitat von Tim Renner oder von Dieter Gorni und nur durch diese merkwürdige Schreibung und durch merkwürdige Version des Gemeinschaftsgefühls sieht man, okay, da sprechen Nazis. Das hat dann so schöne Folgen, wie zum Beispiel, dass sich Wir sind Helden, das wisst ihr ja wahrscheinlich alle, gegen die NPD Thüringen juristisch zur Wehr setzen mussten, weil die NPD Thüringen ja Songs von Wir sind Helden und anderen im thüringischen Landeswahlkampf gespielt hat. Ne? Und schön ist natürlich, dass auch die NPD das gar nicht verstanden hat und der thürische Landesvorsitzende ganz erschüttert war darüber, dass Wir sind Helden quasi da nicht mitspielen wollen oder noch nicht davon überzeugt sind, dass sie da eigentlich ganz gut reinpassen würden. Und zwar mit diesem wunderbaren, im besten NPD-Deutsch gehaltenen Satz: Wir wollen eben mit dieser Musik auch ganz gezielt die Leute davon überzeugen, dass wir einfach wie sie sind. Und es funktioniert eigentlich, also ich bin auch vollkommen überzeugt, dass die NPD wie Wir sind Helden sind. Ganz klar, aber Wir sind Helden sind noch nicht überzeugt davon. Aber auch das ist nur eine Frage der Zeit, will ich jetzt mal polemisch behaupten. Sowieso unterscheiden sich diese Bands eigentlich kaum noch. Also die neuen, die Rechtsrock-Bands wie Freiwild oder so, oder diese zumindest Freiwild ist ja vielleicht kein Rechtsrock, aber struktureller Rechtsrock. Und diese neuen deutschen Indie-Pop-Bands haben eigentlich die gleichen Themen: Freundschaft, Werte, Männlichkeit, Heimat, all diesen Bullshit. Und der einzige Unterschied, der sich vielleicht noch zwischen Freiwild und Thies Ullmann ziehen lässt, ist halt, Freiwild singen halt über Heimat so auf so eine Stadion-rockistische Weise, ne? Und Thies Ullmann singt halt leise und bedächtig über Heimat. Aber im Prinzip singen beide über Heimat. Und auch darüber, zumindest singt Thies Ullmann darüber, dass er eigentlich mit nichts mehr auf dieser Welt irgendein Problem haben möchte, außer wenn er gerade Liebeskummer hat, dann hat er ein Problem, aber alle anderen Probleme werden von ihm sozusagen unter den Teppich gekehrt. Ne? Also es gibt keine Probleme mehr, es ist alles total entdogmatisiert. Ne? Thies Ullmann hat auch damals anlässlich der Fußball-WM in Deutschland in der Taz diesen wunderbaren Satz gesagt, und ich glaube, das letzte subversive Element in diesem Taz-Interview, das er da gegeben hat, war, dass die Taz-Redaktion sein blödes Gelaber nicht redigiert hat, sondern genauso abgedruckt hat, wie er es so von sich gegeben hat. Und dann stehen da halt so Sachen wie, also ich finde, oder für mich ist dieses, nee, Quatsch, was sagt er, genau, ich kann dabei nichts finden, dieses Fahnenschwenk-Ding ist einfach in zur Zeit. Also auf diesem Niveau argumentiert er dann da in der Taz immer weiter. Es ist total lustig, dieses Interview. Es ist echt ein Schenkelklopper vor dem Herrn, was der da für eine Scheiße erzählt, weil die Taz das eben vielleicht als letzte subversive Maßnahme der Taz nicht redigiert hat. Eine Woche später hat dann Pola Roy von Wir sind Helden an gleicher Stelle gesagt, zum gleichen Thema. Ach so. Sleipnir, ja, über die rede ich jetzt aber nicht mehr. Sleipnir ist eine Nazi-Band, das habe ich jetzt vergessen. Sleipnir ist eine Nazi-Band, die mittlerweile wie Ketka klingen. Könnt ihr auf YouTube nachhören, es ist der Hammer. Hört sich wirklich an wie Ketka, wenn die nicht so Sachen singen würden wie Rudolf Hess, dein Geist wird nie vergehen, Rudolf Hess, du in uns weiterlebst, würde man die nicht von Ketka unterscheiden können. Aber sie singen solche Sachen wirklich im Sound von Ketka. Ne? Also so weichgefühlig, deutscher Indie-Pop eben. Aber das wollte ich gar nicht sagen, sondern was wollte ich sagen? Genau, Pola Roy, und das ist jetzt fast schon der Schluss, Pola Roy hat in der Taz eben gesagt über dieses deutschen Fußballpatriotismus: Das hat eine gewisse Unschuld, ist ein ganz reines Gefühl. Man sollte das auch nicht durch zu viele Diskussionen im Nachhinein verderben. Die Stimmung ist der Held. Ja, und genau das ist sozusagen der Punkt, bloß keine Diskussionen. Darum geht es in diesem beschissenen deutschen Indie-Pop. Es geht darum, wir wollen nicht mehr diskutieren müssen, wir wollen einfach entspannte Deutsche sein. Und gegen so viel Entspannung, wie da aufgefahren wird, hilft meines Erachtens eben nur daran zu erinnern, was Popkultur einmal bedeutet hat. Ne? Und das hat am schönsten für mich Knarr Frellum hingekriegt auf dieser Platte. Auf dieser Platte gibt es in einem Song, AKD heißt der Song, und da gibt es so ein gesprochenes Zwischenspiel, und in diesem gesprochenen Zwischenspiel wird Knarr Frellum angerufen von jemand, der sagt: Ja, ich wollte nur mal sagen, endlich haben wir Deutschen wieder ein unverkrampftes Verhältnis zu unserer eigenen Nation und zum Patriotismus. Und Knarr Frellum sagt dann diesen unglaublich guten Satz, der mich unglaublich beeindruckt hat und eigentlich zum Schreiben dieses Buches animiert hat. Er sagt den Satz: Also ich muss sagen, ich fand die Verkrampfung schöner. Und das Spannende daran ist, dass er nicht das macht, was die Linken immer versuchen, nämlich moralisch zu argumentieren, rational zu argumentieren. Du kannst mit dem deutschen Nationalbewusstsein ja nicht moralisch oder rational argumentieren, sondern er verschiebt diesen Diskurs aufs Feld der Ästhetik, ne? Indem er die Verkrampfung als etwas Schönes markiert, als eine ästhetische Kategorie markiert. Und plötzlich lässt sich die Verkrampfung neu bestimmen. Für die Deutschen, die schwarz-rot-goldenen Deutschen, ist Verkrampfung natürlich ein Missstand. Dieser Missstand muss behoben werden. als ästhetisches Stilmittel oder als ästhetische Kategorie kann Verkrampfung aber plötzlich als Stil, als Produktionsmittel, als Lebenskunstform kenntlich gemacht werden. Und man kann erkennen, dass die Verkrampfung, die, wie gesagt, das Beste an der deutschen Popmusik lange Zeit war, dass die Verkrampfung eine Entspannungstechnik und eine Form der Bewusstseinserweiterung ist, nämlich Pop. Ja? Popkultur als die Kultur, als die Kunstform der gekonnt inszenierten Krämpfe, als die Kunstform, die für ungesunde Bewegungsformen, ungesunde Lebensweisen eintritt und die einer Unverkrampftheit entgegengesetzt werden kann, die total verkrampft ist natürlich und die nur insofern popkulturell ist, weil sie eben einem Romero-Film entspringt, weil sie eben sozusagen aus einem Zombie-Film stammt. So. Deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, über das wir jetzt hoffentlich noch diskutieren können. Ich hoffe, ich habe nicht zu lange überzogen. Dieses Buch ist auch ein pädagogischer Ratgeber. Und da viele Leute, die hier so rumstehen oder sitzen, aussehen, als würden sie in der Sozialpädagogik arbeiten oder es noch studieren, ich darf wegen Diskriminierungsvorgaben nicht sagen, wer, aber ihr könnt es euch denken. Deswegen möchte ich gerade euch dieses Buch ans Herz legen, weil man kann damit pädagogisch arbeiten. Wie mein Schlussbild beweist, ein Bild, das meine Tochter Max im Alter von 8 Jahren mir gebracht hat, als gerade draußen Fußball-EM war, mit der Bitte, es doch bitte ins Fenster zu hängen. Ich habe das Bild nicht bei ihr in Auftrag gegeben. Ich wusste gar nicht, dass sie über solche Dinge nachdenkt. Sie kam plötzlich mit diesem Bild an. Deutschland blöd. So, und das... Dankeschön.